Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
Bei Meilen und Zeilen machen wir Träume wahr und heute erfülle ich mir selber einen Traum. Ich bekomme nämlich meinen eigenen Running Coach. Carsten Eich hat das Buch geschrieben, Dein Running Coach, effektiv trainieren für 10 Kilometer und Halbmarathon. Und Carsten, ich bin eigentlich genau dein Kunde, ja, weil du bist so ein Vorbild für viele Läufer und es ist ja der verbreitetste Sport, den wir in Deutschland haben. Wie soll ich anfangen? Denn ich bin zurzeit nicht in Form, weil ich einfach geschludert habe.
Ja, das ist natürlich nicht besonders gut, aber der Einstieg ist natürlich jederzeit möglich und mir geht es grundsätzlich eigentlich darum, dass wir unsere Trainingszeit effektiv nutzen. Du hast gerade schon gesagt, ganz, ganz viele gehen laufen. Laufen ist einer der beliebtesten Sportarten, gerade auch in den letzten Wochen, Monaten war es immer möglich. Wir können uns an der frischen Luft bewegen, genau. Wir können was für unsere Ausdauerfähigkeit, für unsere Leistungsfähigkeit tun, können unser Immunsystem ein bisschen dabei stärken. Das heißt, ganz, ganz viele positive Dinge. Und der Einstieg wäre natürlich einmal, dass man schaut, okay, funktioniert es durch einen Check-up beim Mediziner? Bringe ich sozusagen alles mit, damit ich in Zukunft beschwerdefrei und mit Spaß auf die Laufstrecke gehen kann? Kleine Untersuchung, Herz-Kreislauf, sowas wäre vielleicht ganz, ganz gut zum Start. Und dann heißt es, regelmäßig zu trainieren und sich vor allem nicht zu überfordern. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Werden wir sicherlich noch drauf eingehen. Grundlagenausdauer ist einfach von entscheidender Bedeutung. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich fix und fertig und komplett überfordert von der Laufrunde zurückkomme und vielleicht eine Minute schneller war als am Tag davor oder in der Woche davor, sondern es geht darum, dass wir sinnvolle Trainingsreize zueinander bringen und die dann in einer gewissen Abfolge sozusagen mich einfach weiterbringen, also ich für meine Leistungsfähigkeit was Gutes tue.
Wir wollen noch mal ein Wort über dich verlieren. Also du hältst, wenn ich das richtig gelesen habe, weiterhin den deutschen Rekord über 10 Kilometer und über den Halbmarathon.
Genau, 10 Kilometer stimmt noch, Halbmarathon seit circa 14 Tagen, 3 Wochen nicht mehr.
Ja, schade.
Oder ein bisschen länger, es sind glaube ich sogar jetzt schon über 4 Wochen, es war im Oktober. Amanal Petros ist in Valencia den Halbmarathon in 60:09 gelaufen. Wow. Meine Zeit aus dem April 93 war 60 Minuten und 34 Sekunden. Das heißt, es hat 28,5 Jahre gedauert, bis dieser deutsche Rekord verbessert wurde. Wie gesagt, der über 10 Kilometer steht noch.
Und da muss man auch sagen, ich unterbreche dich kurz. Also die Zeit, ja, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 27:47. Das heißt, du bist für 10 Kilometer 27 Minuten gelaufen und 47 Sekunden. Das ist so unfassbar. Also ich bin ein einziges Mal in meinem Leben die 10 Kilometer unter einer Stunde gelaufen. Also du läufst mehr als doppelt so schnell. Und ich war vor kurzem, ich wohne in Kiel, ich war in Kiel spazieren und bin zu weit gegangen und wollte dann mit so einem E-Scooter zurückfahren, mal zur Abwechslung, und habe mir so ein Ding geliehen und der fährt 20. Und dann dachte ich, guck mal, so schnell läuft der Kerl über 10 Kilometer, das ist ja Wahnsinn. Wie kommt man denn dahin?
Also fairerweise muss ich sagen, ich bin so schnell gelaufen. Das Ganze ist ein paar Jahre her und ich laufe heute immer noch, aber natürlich deutlich langsamer. Ich nähere mich dann eher jetzt deinen Zeiten wieder an, zumindest schrittweise. Aber es ist natürlich so, dass ich mir nicht als Kind vorgenommen habe, ich möchte mal die 10 Kilometer unter 30 Minuten laufen oder deutschen Rekord oder was auch immer, sondern ich habe damals noch in der DDR wurde ich im Schulsport für die Leichtathletik gesichtet. Das heißt, die Trainer sind in den Schulsport gekommen, haben sich nach Talenten umgeschaut. Ich wurde für die Leichtathletik sozusagen, allein von der Größe, von der Statur her wahrscheinlich als ganz talentiert gesehen.
Weil du beim Schwimmen eher nicht so talentiert warst.
Das ist auch richtig. Die ersten 2 Jahre habe ich versucht, oder sollte ich Leistungsschwimmer werden? Das Ganze war mit 7 und 8, erstes, zweites Schuljahr. Das hat nicht besonders gut funktioniert. Mit der Leichtathletik ging es dann deutlich besser. Mhm. Auch wenn man dazu sagen muss, da auch eher mit den Laufstrecken, mit den längeren Distanzen, die damals natürlich noch deutlich kürzer waren. Aber alle anderen Disziplinen der Leichtathletik waren auch nicht wirklich meine Favoriten.
Hast du der DDR im Grunde deine Karriere zu verdanken? Weil vielleicht wärst du im Westen nicht entdeckt worden. Bei uns gab es das nicht, so Kaderschmieden, zumindest nicht in der Richtung, wie ihr das gehabt habt, dass jeder Schüler mal angeguckt wurde.
Ich glaube schon, dass gerade diese Talentsichtung ein ganz, ganz wichtiger Punkt waren, dass dadurch natürlich auch viele Kinder und Jugendliche zum Sport ja, gebracht wurden. Heute ist es eher so ein bisschen die Initiative der Eltern, die ihre Kinder in Vereinen anmelden, auch zum regelmäßigen Training. Ich glaube, dass man auch gerade im Fußballbereich sieht, dass da natürlich diese Nachwuchskonzepte deutlich besser funktionieren als in anderen Sportarten. Und ich würde mir das natürlich auch für die anderen olympischen Sportarten wünschen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich eigentlich von den beiden Systemen optimal profitiert habe. Das heißt, vom Kinder- und Jugendsportbereich in der ehemaligen DDR, eben mit Talentsichtung, später mit Kinder- und Jugendsportschule. Und dann im Alter von 19 gab es die politische Wende 1989 und danach konnte ich halt als Profi sozusagen, ja, in Anführungsstrichen auf eigene Rechnung sozusagen dann auch mein Sport weiterführen. Und von daher habe ich sicherlich von beiden Systemen profitiert und zum optimalen Zeitpunkt kam für mich der Wechsel des Systems.
Super, vor allem, du hast ja alles draus gemacht. Du bist dann 1992 nach Barcelona zu den Olympischen Spielen und das sind ja für uns alle, also die alt genug sind, unvergessliche Spiele. Ja, das war damals Heike Drechsler, Heike Henkel, Dieter Baumer, die haben alle Gold geholt und du warst da mittendrin und hast auch ganz gut abgeschnitten. Hättest du dir trotzdem mehr versprochen?
Ja, natürlich. Ich war damals 22 Jahre. Es war mein erster großer internationaler Wettkampf. Ich bin damals über 10.000 Meter an den Start gegangen und das Ziel war natürlich, den Endlauf zu erreichen, also den Endlauf der besten 20 waren es damals, glaube ich. Das hat knapp nicht funktioniert. Ich habe, glaube ich, auch ein bisschen, ich sag mal, mit der Größe des Wettkampfs, also auch mit meinem Nervenkostüm ein bisschen arbeiten müssen dort vor Ort. Das Olympische Dorf, das Ganze drumherum, das ist schon, da prasselt eine ganze Menge auf einen jungen Athleten ein. Von daher war ich nicht ganz zufrieden, hätte gern noch ein bisschen weitergehen können für mich. Aber insgesamt sind Olympische Spiele natürlich das, wovon jeder Sportler träumt. Und es ist eine magische Geschichte. Und auch heute, wenn ich mir Olympische Spiele im Fernsehen angucke, kriege ich immer noch Gänsehaut. Und ich hoffe, dass es noch für viele Generationen so weitergeht im Sport.
Ja, wie war es damals in Barcelona? Also du hast ja die alle kennengelernt, die großen Sportler, und du warst ja noch ein relativer Nobody 1992. Also man kannte dich ja, man hat dich ja jetzt nicht auf der Straße erkannt. Wie war das für dich? Hast du, erstirbt man da vor Ehrfurcht, wenn so ein Baumann auf einen zukommt?
Ja, unterschiedlich. Also Heike Drechsler hatte ich natürlich vorher zu DDR-Zeiten schon zumindest mal aus der Ferne gesehen. Ich habe Dieter Baumann auch vor den Spielen schon kennengelernt. Es gab das eine oder andere gemeinsame Trainingslager. Von daher waren das natürlich dann schon Kontakte, die irgendwo bestanden. Aber man muss auch dazu sagen, natürlich konzentriert sich auch jeder Athlet im Endeffekt während der Olympischen Spiele auf ja, seine Aufgaben, auf seine Wettkämpfe. Die Leichtathletik-Wettbewerbe gehen über 9 oder 10 Tage. Das heißt, es ist auch nicht immer jeder Athlet schon im olympischen Dorf. Mein 10.000-Meter-Vorlauf war damals am ersten Tag. Das heißt, ich habe mehr oder weniger die Leichtathletik-Wettbewerbe so ein bisschen mit eröffnet. Und ich war eben doch ein bisschen frustriert, bin anschließend auch relativ schnell wieder nach Hause gefahren. Und von daher, ja. Also ich habe sicherlich natürlich auch Kontakt zu Dieter und auch zu anderen Läufern wie Stefan Freigang hat damals zum Beispiel für Deutschland die Bronzemedaille im Marathon geholt. Konrad Dobler, da waren noch einige, die ich natürlich auch aus Trainingslagern und so kannte. Von daher, ja, Kontakte hat man, aber es ist auch nicht so, dass man da permanent zusammensitzt und ja, über alles redet, was passieren könnte.
Ja, dann hast du 96 die Spiele verpasst, warst aber 2000 in Sydney wieder dabei. Wie ist es dann gelaufen?
Genau, 2000 bin ich dann den Marathon gelaufen. Ich habe mich 99 beim Köln-Marathon qualifiziert. War relativ knapp, das heißt, ich war 4 Sekunden unter der Norm, was natürlich auf so eine lange Distanz ja schon eine relativ ein gutes Zeitmanagement ist, sage ich mal. Sydney selber war dann auch ein bisschen schwierig. Nicht mehr das, was ich gerade angedeutet habe, von der nervlichen Geschichte, sondern einfach von den Bedingungen vor Ort. Das heißt, ich habe mich schwer getan, mich vor Ort wirklich so anzupassen, dass ich meine Leistungsfähigkeit voll abrufen konnte. Das heißt, Zeitumstellung, die ganze Geschichte überhaupt, ja, mit der Umstellung temperaturmäßig. Es waren schwierige Bedingungen. Wir waren am letzten Tag. Also der Marathon ist ja oft dann Bestandteil kurz vor oder während der Abschlussveranstaltung. Das heißt, der Zielanlauf des Marathons war in Sydney im Rahmen der Abschlussveranstaltung. Und an dem letzten Tag gab es massive Sturmwarnungen. Das heißt, da mussten sogar einige
Oha.
Kanu-Wettbewerbe auf den Montag, also auf eigentlich den Tag nach den Olympischen Spielen, verschoben werden. Von daher war auch das schwierig. Die Strecke war nicht so ganz einfach. Viele Brücken, klar, viel Wasser in Sydney ringsrum. Ja, von daher, ich war dabei. Ich habe den Marathon gefinisht. Und auch das waren tolle Spiele. Es war natürlich für die Athleten auch, ich sag mal, am anderen Ende der Welt eine besondere Geschichte. Und wie gesagt, Olympia ist was ganz Besonderes und wird auch immer einen Platz in meinen Erinnerungen behalten.
Du bist dann ja noch ein bisschen weitergelaufen, aber irgendwann ist dann ja so eine Profikarriere vorbei. Und du bist dann ein Laufcoach geworden und coacht halt so Leute wie nachher mich, so durchs Leben. Wie genau sieht das aus, dein Leben? Also wie strukturierst und organisierst du dich?
Ja, ich habe mir natürlich während meiner Karriere dann schon überlegt, welche Möglichkeiten es gibt, dass ich diese positiven Erfahrungen, die ich durch das Training und durch ganz, ganz viele Partner natürlich auch sammeln konnte, wie ich diese positiven Informationen, Erlebnisse, wie ich das weitergeben kann. Und ich habe mich dann entschlossen, nach meiner Karriere mich selbstständig zu machen, eine Firma zu gründen, nennt sich Run3 Concept. Das heißt, ich versuche da einfach das Wissen, was ich mir selber erarbeiten konnte, sozusagen weiterzugeben. Das Ganze mit ganz vielen Partnern, die mich in meiner Karriere unterstützt haben. Ich bin seit über 30 Jahren bei Essex, erst als Vertragsathlet, heute als Markenbotschafter tätig. Ich habe Partner wie Polar, wie Scholl, wie Ultrasports, also aus dem Sportbereich ganz, ganz viele Partner. So kann ich natürlich dann auch mit meinem eigenen Expertenwissen, aber auch auf ein Expertenteam der Firmen zurückgreifen. Und wenn wir dann zum Beispiel Laufreisen oder Camps veranstalten, dann sind da auch weitere Experten mit vor Ort, weitere Trainer. Und wir können so den Hobbyläufern natürlich ganz, ganz viel Information und Wissen mitgeben, wie sie in Zukunft sozusagen mit Spaß und dann auch mit Erfolgserlebnissen ihren Sport vielleicht noch ein kleines bisschen effektiver gestalten können.
Okay, wir kommen jetzt mal zu so einem Durchschnittstypen wie mir. Ja, also schon sportlich, habe mein Leben lang viel Sport gemacht, bin aber gerade nicht im Laufen richtig drin und so geht es, glaube ich, ganz vielen. Und ich würde jetzt gerne wieder reinkommen. Was ist denn so, dass, also, und ich habe mich nie mit Laufen groß beschäftigt. Ja, ich bin also Fußballer und Tennisspieler und Surfer, aber Laufen war es nie und trotzdem bin ich natürlich immer mal wieder in so Laufphasen gewesen. Was ist so das Allerwichtigste, was ein Mensch, der sich mit der Sportart Laufen nicht voll beschäftigt hat, eigentlich erstmal wissen müsste? So ein Lauf-ABC.
Ja, Lauf-ABC gibt es auch. Da reden wir natürlich über die Laufschule, also über deinen Laufstil. Das muss man sich natürlich angucken, damit da muskulär im Endeffekt die Belastungen, die beim Laufen da sind, dass die natürlich nicht zu sehr überhand nehmen. Was für mich aber eigentlich viel wichtiger ist, ist, dass wir bei der Leistungsfähigkeit bei Läufern eigentlich von einer Art Pyramide reden. Das heißt, wenn wir ein breites Fundament haben, also eine gut ausgeprägte Grundlagenausdauer, dann reagiert der Körper auf intensivere Trainingsreize, indem er die Leistungsfähigkeit anpasst. Und wir sind eigentlich jeder selber dafür verantwortlich, wie hoch unsere Pyramide, also wie hoch unsere Leistungsfähigkeit werden kann. Weil je breiter das Fundament ist, umso höher wird die Pyramide im Endeffekt auch werden. Und das ist vielleicht so ein Punkt, den viele Einsteiger, Wiedereinsteiger am Anfang ein bisschen ja, missachten und vielleicht auch falsch machen. Das heißt, bei Ausdauersportarten bekommen wir leider nicht die Leistungsfähigkeit nach dem Prinzip viel hilft viel oder intensiv hilft viel. Also wenn ich immer überziehe, wenn ich mich immer überfordere, wenn ich hinterher immer total kaputt bin, dann habe ich eigentlich für meine Ausdauer, Leistungsfähigkeit so gut wie nichts gemacht. Und das ist so ein Punkt, den ich
Ach
gerne
was.
mitgeben möchte. Das heißt, wir reden vom Wohlfühltempo. Wir müssen immer wieder und sehr oft in einem Wohlfühltempo unterwegs sein, wo ich mich zum Beispiel mit meinem Laufpartner problemlos unterhalten kann. Das heißt, wenn ich genügend Sauerstoff habe, genügend Luft habe, um mich zu unterhalten, dann mache ich Grundlagenausdauer. Dann trainiere ich in diesem Bereich, wo ich meine Ausdauerfähigkeit verbessern möchte. Das hat vielleicht noch nichts mit dem letztendlichen Tempo, was ich gern laufen möchte, beim Wettkampf zu tun. Ja, da reden wir eher über die Spitze der Pyramide. Aber je besser, je breiter das Fundament ausgebaut ist, je mehr ich da auf meine Herzfrequenz achte, je mehr ich auch weiß, was vielleicht mein Maximalpuls ist und wie weit ich im Training mit welchem Inhalt gehen darf, je genauer ich das weiß, umso besser und umso schneller und umso effektiver werde ich in Zukunft auch meine Trainingszeit nutzen können.
Okay, also ich bin zum Beispiel jemand, der gar kein Pulsmesser hat. Ja, ich nehme ein Handy mit, habe da Runtastic drauf und danach laufe ich dann und gucke mir halt an, ob ich es schaffe, eine Pace unter 6 zu laufen. Sollte ich mir ein Pulsmesser zulegen?
Also wenn du mit der App weiterlaufen möchtest, würde ich dir zumindest einen Herzfrequenzsensor dazu empfehlen. Also da gibt es von verschiedenen Herstellern dann so kleine Sensoren, die man ja, am Herz trägt, beziehungsweise teilweise jetzt auch schon am Arm, die dann im Endeffekt die Herzfrequenz noch mit dazu bringen, weil es natürlich immer so eine Art... Ja, es muss zusammenpassen. Das heißt, natürlich ist es für dich interessant und schön, dass du sagst, ich würde gern unter 6 Minuten pro Kilometer laufen. Dafür habe ich jetzt die Möglichkeit, mit GPS am Handy oder eben an der Uhr das entsprechend zu messen und auch meine aktuelle Geschwindigkeit mir immer anzuschauen. Aber genauso wichtig oder fast noch wichtiger ist es eben, dass du im richtigen Bereich unterwegs bist. Und da reden wir in Prozentbereichen von der maximalen Herzfrequenz. Das heißt, das Problem ist, jeder von uns, jeder Läufer hat einen unterschiedlichen Wert, wie oft sein Herz pro Minute maximal schlagen kann, also bei absoluter Ausbelastung. Das kann rein theoretisch vielleicht bei 170 bei dem einen sein und bei einem anderen bei 230. Das wiederum hat nichts mit der Leistungsfähigkeit zu tun, weil beide Herzen sind ja in der Lage, 100% dieser Leistung abzurufen. Das eine halt bei 170 und das andere bei 230. Aber für den Trainingsbereich macht es natürlich einen deutlichen Unterschied, weil einen ruhigen Dauerlauf im Wohlfühltempo, den soll ich circa bei 70, maximal 75% meiner maximalen Herzfrequenz laufen. Und da muss ich natürlich dann einen Ausgangswert haben, von dem ich runterrechnen kann. Das heißt entweder 75%, 70% von 170 oder von 230. Und deshalb kann man nicht sagen, geht alle laufen, wenn die Pulsuhr 140 anzeigt, ist alles gut. Für den einen ist es gut, für den anderen ist es entweder schon zu schnell oder vielleicht sogar zu langsam.
Und wie kriege ich meine maximale Frequenz raus?
Also auch da zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe zum Kardiologen oder zum Sportmediziner, auch zum Allgemeinmediziner. Mach mal ein Belastungs-EKG. Das wird in der Regel auf dem auf dem Ergometer gemacht. Da ist es natürlich so, dass ich aufgrund der muskulären Belastung vielleicht noch nicht ganz an der Herz 100% Ausbelastung bin, wenn ich den Widerstand nicht mehr treten kann. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall schon einen sehr, sehr guten Hinweis, wie hoch, auf welche Pulswerte ich sozusagen bei diesem Belastungs-EKG gekommen bin. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, die maximale Herzfrequenz unter Aufsicht, also bitte nicht alleine im Wald oder auf dem Sportplatz, sondern unter Aufsicht eines Trainers, zum Beispiel im Stadion zu absolvieren. Man läuft sich ein, Muskulatur wird aufgewärmt, ein bisschen gedehnt. Und dann sollte man so 3 bis 4 Runden am Stück laufen. Alle 200 Meter wird man entsprechend schneller, also eine Art Steigerungslauf, so dass dann die letzte Runde schon wirklich Vollgas ist, die letzten 100 Meter nochmal Maximalsprint. Und der Wert, der dann am Ende dieses Laufs von der Pulsuhr aufgezeichnet wird, der ist ziemlich nah am Maximalpuls.
Okay, ich bin immer so, also wenn ich eine 6er Pace laufe, bin ich zufrieden. Jetzt bin ich natürlich auch mit anderen Leuten gelaufen und komme da häufig nicht hinterher. Was mache ich denn, damit ich in Richtung 5er gehe? Was ist da der Trick? Also mir in deinem Buch steht, Läufe zu machen, wo ich immer mal wieder schnell laufe, dann wieder langsam laufe, dann wieder schnell laufe und langsam laufe. Das macht mir aber keinen Spaß. Soll ich dann einfach meinen Ehrgeiz hinten anstellen und sagen, ja, dann läufst du halt eine 6er-Pace?
Es kann natürlich für dich vollkommen okay sein, dass du sagst, okay, ich laufe jetzt die 6er-Pace, das macht mir Spaß, es ist für mich ein Ausgleich zum Alltag, ich bin hinterher auch nicht zu kaputt, wenn ich zurückkomme. Und das ist für mich so okay und das möchte ich auch in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren so weiterführen. Dann ist das vollkommen okay. Wenn du dich aber weiterentwickeln möchtest, wenn du irgendwann mal eine schnellere Pace laufen willst, dann musst du dem Körper das auch signalisieren. Das kann natürlich sein, dass das mal keinen Spaß macht oder erst mal keinen Spaß, aber unser Körper reagiert auf Trainingsreize. Und die, die er schon kennt, die wird er einfach, ich sag mal, ignorieren und sagen, okay, das kenne ich, da brauche ich mich jetzt nicht groß anstrengen. Trainingsreize, die er noch nicht kennt, die werden ihn erstmal vor eine Art Überforderung stellen. Das aber bitte als einzelne Trainingseinheiten hin und wieder. Ja, wie gesagt, das kann eben nicht der Alltag sozusagen sein. Aber wenn es so ist, dann würde ich dir empfehlen, mal ein kleines Fahrtspiel zum Beispiel einzubauen in dein Training.
Ja, habe ich gelesen bei dir. Klang schon besser, gute Idee.
Wo man relativ spielerisch sozusagen einfach mal mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs ist. Ja? Nutz die ersten 2 Kilometer, um dich ein bisschen aufzuwärmen und danach auf den nächsten, je nachdem, 3, 4, 5, 6 Kilometern, machst du einfach 10, 12 schnellere Abschnitte, immer wieder gepaart mit ruhigen Pausen, also mit ruhigem Weiterlaufen. Ja? Das heißt, du läufst mal 100 Meter schnell, dann 300 Meter langsam, dann mal 200 Meter schnell und 200 Meter langsam, so dass der Puls auch wieder runtergehen kann. Ja? Dass du dich auch ein bisschen dabei erholst. Natürlich wird mit der Summation des Programmes die Erholung ein bisschen länger dauern. Am Anfang wird es vielleicht relativ schnell gehen. Und dazu musst du auch nicht ins Stadion gehen. Viele wollen das vielleicht gar nicht, sondern du kannst auf deiner ganz normalen Dauerlaufrunde einfach sagen, hier laufe ich jetzt mal schneller, von der Bank bis zu dem Baum, von der Kreuzung bis zu der Laterne.
Genau, Laternen sind mein Ding.
Zum Beispiel. Und da kannst du dir einfach was aussuchen und vielleicht wirst du merken, dass du nach 2 oder 3 Wochen nicht nur bis zu der Laterne, sondern bis zur nächsten sogar schneller läufst. Weil das ist dann eben das, wo der Körper reagiert, wo er sich anpasst, nicht von Woche zu Woche, aber wo er einfach über einen längeren Zeitraum merkt, okay, da war ja mal was, da wollen wir jetzt unsere Leistungsfähigkeit ein bisschen anpassen und dann fällt mir dieses Programm das nächste Mal nicht mehr so schwer, weil ich kenne es ja schon. Das ist eigentlich das Prinzip des Trainings. Ich unterteile schnelle Abschnitte, die ich im Wettkampf irgendwann mal laufen möchte oder eben von mir aus auch bei einem Dauerlauf mit einem Laufkollegen. Die unterteile ich am Anfang erstmal in schnelle und langsame Abschnitte, um mich zwischendurch erholen zu können. Mit der Zeit werden die schnellen Abschnitte länger, die Pausen kürzer und irgendwann kann ich im Wettkampf die Pausen weglassen. So einfach wäre es.
Ist halt auch immer eine Frage, wie weit man sich quälen will. Ne? Wie wichtig ist einem das? Das muss ich mich natürlich dann fragen. Ich habe noch eine Frage. Ich habe bei mir festgestellt, wenn ich anfangs wirklich schnell loslaufe, was für die kalten Muskeln wahrscheinlich gar nicht so gut ist, aber wenn ich am Anfang eine 5,20er, 5,30er Pace laufe, so den ersten Kilometer, merke ich, dass ich die nächsten Kilometer auch schneller laufe. Einfach, weil der Körper schon daran gewöhnt ist, so schnell zu laufen. Wenn ich langsam anfange, sagen wir mal mit einer 6,30er, 6,40er Pace, schaffe ich es fast nie, mich zu steigern. Und das habe ich schon mal einem Läufer erzählt, der meinte, das ist aber komisch, ist eigentlich bei dem umgekehrt.
Ja, also ich glaube oder ich hoffe, dass es nicht allen so geht. Vielleicht ist es eine spezielle Einstellung von dir. Ich sag mal, am Anfang sollte man eigentlich dem System, Körper erstmal die Möglichkeit geben, sich ein bisschen, ich sag mal, zu erwärmen, ja, ein bisschen einzulaufen. Was machen andere Sportarten, bevor sie mit ihrem Sport beginnen? Sie laufen sich ein, ja. Wir als Läufer werden natürlich jetzt nicht zwingend ein Einlaufprogramm vorher machen, sondern wir nutzen dafür den ersten, vielleicht auch noch den 2. Kilometer.
Und den gehst du langsam an, oder wie?
Genau, um die Systeme, um auch den Stoffwechsel sozusagen die Chance zu geben, erstmal auf Betriebstemperatur zu kommen. Ja? Das muss nicht viel langsamer sein. Ja? Also wir reden jetzt nicht davon, dass du den ersten Kilometer eine Minute langsamer als deine Durchschnittspace sonst laufen musst. Aber 10, 15 Sekunden würde ich da schon mal am Anfang auf jeden Fall ruhiger bleiben. Wenn es 20 sind, ist auch völlig okay. Und dann hast du vielleicht auch die Möglichkeit, dir zu sagen, okay, jetzt war ja der Anfang langsam, aber ab Kilometer 3 gebe ich ein bisschen Gas. Das heißt, du hast dir vorher schon vorgenommen, dann nochmal schneller zu werden. Ja? und wartest nicht auf den Körper oder auf das Signal von deinem Körper sozusagen. Das kommt ja bei dir scheinbar nicht, sondern du läufst dann langsam weiter. Sondern du hast vielleicht vorher schon den Plan und sagst, okay, ab Kilometer 3 laufe ich schneller. Und das gucke ich mir hinterher
Ja,
auch bei
gut.
Rantastic in der Kurve an. Das lässt sich ja super auswerten, egal ob mit Uhr oder mit App. Ja, da müssen wir uns irgendwo vielleicht so ein bisschen eine Hilfestellung geben, dass wir sagen, die Motivation ziehe ich auch daraus, dass ich mir mein Training hinterher nochmal anschaue und dann auch stolz und zufrieden bin, sozusagen, wenn ich es umgesetzt habe.
Ja, das ist gut. Was läufst denn du für eine Pace, wenn du so allein unterwegs bist, so für dich an einem Sonntag 10 Kilometer?
Also ich bin inzwischen eher beim ruhigen Dauerlauf, sagen wir mal bei 4:30 bis 5 Minuten Pace unterwegs.
Ja,
Ja,
schon ganz gut.
früher war das natürlich mal, ich sag mal eher 3:45, wirklich für einen ruhigen Dauerlauf bis 4 Minuten. Aber da war die Wettkampf-Pace natürlich auch entsprechend eine knappe Minute schneller. Und
Ja.
dementsprechend, ja, das ist ja eigentlich das Faire am Ausdauertraining, auch am Laufen. Man bekommt das, was man trainiert. Das
Klar,
heißt,
klar.
es gibt nicht das Talent, und das habe ich nicht ein Leben lang, sondern ich habe früher viel trainiert, bin früher schnell gelaufen, und war damit auch schnell unterwegs. Inzwischen mache ich weniger, deutlich weniger, auch langsamer. Und damit laufe ich auch, wenn ich mal einen Wettkampf laufe, was ich selten mache, oder wenn ich eben im Training unterwegs bin, dann entsprechend auch deutlich langsamer.
Bist du jemand, der sich gut körperlich quälen kann? Ja, ne? Muss man sein.
Das war in Anführungsstrichen ja quasi meine Aufgabe über knapp 20 Jahre. Das war sozusagen ein bisschen die Berufsanforderung. Natürlich will man, wenn man Leistungssport macht, immer an die Grenzen gehen oder möglichst sogar einen kleinen Schritt drüber. Heute muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich diesen Drang deutlich weniger, also sehr, sehr selten. Ich tue mir im Training eigentlich nicht mehr weh. Ja? Das habe ich in Anführungsstrichen 20 Jahre gemacht. Das war auch gut so. Und auch da, es ist am Ende so einer Karriere gar nicht so einfach, den richtigen Punkt zu finden, wann man die Karriere beendet. Ja, weil man hat das viele, viele Jahre gemacht. Es war der Hauptinhalt, der Lebensinhalt. Und dann muss man sich irgendwann eingestehen, die Erfolge kommen nicht mehr. Die Leistung kommt nicht mehr so. Ja, und man ist trotzdem noch schnell. Also ich bin in dem Moment, wo ich meine Karriere beendet habe, den Marathon in 2 Stunden 14 gelaufen. Was ja nicht langsam ist.
Das ist Wahnsinn.
Aber es ist weit weg von 2:10 oder von internationalen Zeiten. Ja,
Ja,
und dann
klar.
musste man irgendwann sich eingestehen, die Profikarriere ist zu Ende. Und mit diesem Schritt habe ich eigentlich auch diesen großen Ehrgeiz und dieses auch sich quälen können so ein bisschen zur Seite geschoben. Ja, also ich bin heute jetzt nicht mehr bei Altersklassen-Wettkämpfen unterwegs und versuche da erste Plätze zu machen. Das ist für mich völlig okay so und ich glaube, ich habe das viele Jahre gemacht und darf es jetzt auch ein bisschen ruhiger angehen.
Wir sind beide Jahrgang 70 und ich wollte dich fragen, wie du mit dem Altern klarkommst.
Ja, eigentlich ganz gut. Ich habe im Moment gerade so an der einen oder anderen Stelle Kontakt zu Partnern von Laufveranstaltungen, auch jetzt gerade bei Essex, gerade noch diese Woche, wo Leute in Rente gehen, mit denen ich seit 30 Jahren zusammenarbeite. Das ist natürlich so ein Punkt, wo ich denke, okay, wieso gehen die jetzt in Rente? Wir sind doch eigentlich noch viel zu jung. Ja? Das ist klar, das spielt jetzt immer mal gerade auch in Bezug auf das Buch. Ich habe in den letzten Monaten sehr, sehr viel auch recherchiert, habe mir alte Trainingsaufzeichnungen angeschaut, nach alten Fotos Ausschau gehalten und, und. Da hat man natürlich dann schon gemerkt, okay, 30 Jahre sind schon eine verdammt lange Zeit. Ja, die Rekorde sind jetzt 28,5 Jahre her. Über die Wende oder über den Anfang meiner Profikarriere, circa 30, inzwischen 31 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Ich selber habe noch kein Problem damit, dass ich jetzt sage, um Himmels Willen, ich sage einfach, Laufen hält jung. Ich laufe weiterhin und fühle mich, hoffe ich mal, jünger, als es vielleicht im Ausweis steht. Von daher ist es für mich kein Problem aktuell. Schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Jahrzehnten entwickelt.
Ja, es gibt auch bei mir, es geht aber, glaube ich, allen Sportlern so. Es gibt so eine absurde Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Ausweisalter und dem gefühlten Alter. Aber da müssen wir irgendwie mit klarkommen.
Ja.
Ich möchte zum Schluss noch ganz kurz auf eine Geschichte kommen. Du bist eigentlich berühmt geworden, also zumindest für mich, als fast Weltrekordler. Du bist den Halbmarathon in Berlin gelaufen und hattest eigentlich Weltrekord, aber dann kam raus, oh nein, am Tag vorher ist irgendein Mensch in Mexiko doch schneller gelaufen. Wie war das für dich? War das total frustrierend oder war das dann irgendwie witzig oder wie bist du damals damit umgegangen?
Also die Geschichte war ja ein kleines bisschen anders. Im Endeffekt gab es den Halbmarathon-Weltrekord von einem Mexikaner von Cerrón, der im Endeffekt stand bei einer Stunde und 46 Sekunden. Und ich habe dann 93 am Berliner Halbmarathon teilgenommen, also an dem großen Halbmarathon, den es heute noch in Berlin mit rund 35.000 Teilnehmern gibt. Damals natürlich deutlich kleinere Teilnehmerfelder. Aber das Ziel der Topathleten aus Kenia war, einen neuen Weltrekord aufzustellen. Und es gibt vor solchen Rennen samstags immer eine technische Besprechung, in der dann mit den Topathleten, mit den Managern abgesprochen wird, welche Geschwindigkeiten die Tempomacher laufen sollen und so weiter und so fort. Und im Rahmen dieser Veranstaltung ist sozusagen dann die Meldung gekommen, dass Moses Tanui in Mailand am Samstagnachmittag einen neuen Weltrekord aufgestellt hatte mit 59 Minuten und 47 Sekunden. Das heißt, als erster Mensch ist er damals unter einer Stunde den Halbmarathon gelaufen. Die Kenianer, gerade Semi Lelei, mit dem ich dann gelaufen bin in Berlin, hatte natürlich vor, den alten Weltrekord zu brechen. Dem war relativ schnell dann auch klar, dass er dieses Unterfangen nicht einfach nochmal um eine Minute nach
Genau,
vorne legen konnte. Wir sind dann Sonntag trotzdem sehr, sehr schnell unterwegs gewesen. Im Endeffekt konnte ich das Rennen knapp vor Semi Lelei aus Kenia gewinnen. Ich selber bin eben dann die 60:34, Europarekord, lange Zeit deutscher Rekord gelaufen, war damit eigentlich schneller als der Weltrekord vom Mexikaner, der am Tag davor gebrochen wurde. Also damit
okay.
fast Weltrekord. Ich habe nicht im Ziel erst gedacht, es ist Weltrekord und es war keiner, sondern wir haben es am Tag vorher erfahren. Aber ja, manchmal fehlen einem 24 Stunden. Aber auch so ist es natürlich eine Geschichte, die das herausragendste Rennen meiner Karriere im Endeffekt darstellt, die man heute gut erzählen kann, die auch im Buch Platz gefunden hat und die, ja, auf die ich einfach auch noch sehr, sehr stolz bin.
Zum Schluss kommen wir noch auf das Buch. Wie war es für dich, dieses Buch zu schreiben und dann am Ende fertig zu werden? Ist das vergleichbar mit einem Training auf einen gewaltigen Marathon hin und ihn dann am Ende abzuschließen und zu sagen, boah, ich bin eine gute Zeit gelaufen?
Ja, das ist schon vergleichbar. Also von der Vorbereitungszeit her kann man das vielleicht wirklich vergleichen. Das heißt, ich habe ja eigentlich fast das ganze Jahr dieses Jahr daran gesessen. Es gab natürlich unterschiedliche Perioden in so einer Phase. Ich habe natürlich dann sozusagen ja eigentlich bis September haben wir oder habe ich an den Texten geschrieben, haben wir an den Inhalten gearbeitet, wir haben Fotoshootings gehabt, wir haben verschiedene Sachen dann natürlich gemacht. Ich habe insgesamt 14 Trainingspläne aufgestellt. Das heißt, für alle Leistungsbereiche sind Trainingspläne für die 10 Kilometer und für die Halbmarathon-Vorbereitung im Buch. Das heißt, 7 Pläne für eine 10 Kilometer Vorbereitung,
Ja, das
beginnend
ist
bei
super.
70 Minuten und dann runtergehend bis 35 Minuten im 5-Minuten-Abschnitt. Jeweils über 8 Wochen und es gibt auch 7 Trainingspläne für den Halbmarathon, jeweils über eine längere Vorbereitungszeit von 12 Wochen, beginnend bei 2 Stunden 10, runtergehend bis 1 Stunde 20. Das heißt, da findet, glaube ich, auch jeder seinen Bereich.
Auf jeden Fall, auch ich habe mich wiedergefunden.
Sehr gut, sehr gut.
Natürlich in der ersten Seite, aber ist ja egal.
Alles gut. Man soll ja auch weitere Ziele haben und man kann ja auch so eine Vorbereitung, ich sag mal, jetzt irgendwann im Frühjahr, Sommer vielleicht einen 10-Kilometer-Lauf in 50 oder 55 Minuten vorbereiten und kann dann später auch mal auf einen Halbmarathon wechseln oder eben auch auf eine schnellere 10-Kilometer-Zeit. Auch dafür ist es gedacht. Was denke ich besonders an den Trainingsplänen ist, ich habe wirklich konkrete Zeitangaben für jede einzelne Trainingseinheit gegeben. Ich hoffe und glaube, dass es eine gute Orientierung auch für die Hobbyläufer in ihrer Wettkampfvorbereitung ist. Klar, man muss den richtigen Plan erstmal für sich finden, man muss das Ausgangsleistungsniveau haben, Aber dann hat man wirklich einen konkreten Anhaltspunkt zu sagen, okay, wenn ich das Ziel erreichen sollte, dann sollte die Einheit heute so schnell sein, immer unter Beachtung natürlich der Herzfrequenz. Das gehört dazu.
Klar, ja.
Und aber insgesamt war das Buch natürlich ein großes Projekt. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe relativ viel auch in die Vergangenheit bei mir geschaut, aber auch ganz, ganz viele aktuelle und neue Dinge jetzt einfach in der Trainingsmethodik mit aufgenommen. Und von daher ist es spannend und ja, für mich ist jetzt natürlich sehr interessant zu sehen, wie das Buch dann von der großen Laufgemeinde angenommen wird.
Ja, also ich habe es total gern gelesen. Es hat mich irre motiviert. Und nochmal für euch da draußen, Carsten Eich, dein Running Coach, effektiv trainieren für 10 Kilometer und Halbmarathon. Holt's euch. Also ich habe es gern gelesen. Es hat mir nochmal so einen Kick gegeben. Und ich schnalle jetzt meine Schuhe an und gehe raus und laufe mal hier die Kieler Förde runter, meine alte Runde, 8 Kilometer. In aller Ruhe, ohne Pulsmesser. Aber Carsten, ich bin dir total dankbar für das kleine Coaching heute und für dieses super Buch. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne und viel Spaß auf der Laufrunde.
Danke.
Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.